NDR Info. Themen des Tages.
Mord auf offener Bühne in den USA. Das Opfer, ein stramm rechter Aktivist und Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Der Täter immer noch nicht gefasst. Das Attentat empört und es verschärft gleichzeitig den politischen Streit in den USA. Wie wir gleich von der Politikwissenschaftlerin Rachel Tausendfreund hören. In Deutschland schrillten heute wieder die Sirenen. Ob der Warntag Defizite im Katastrophenschutz aufgezeigt hat, hören wir später. Und sehr laut auch die Reaktionen auf die Absage an ein Orchester, dessen Dirigent man mangelnde Distanz zur aktuellen israelischen Politik vorwirft. Geht es um einen Fall von Antisemitismus? Wir sprechen darüber mit Kulturstaatsminister Weimer. Die NDR-Info-Themen des Tages heute mit Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Charlie Kirk war in den USA ein bekannter Aktivist, hat mit seinen Reden und Podcasts vor allem junge Menschen mit Ideen angesprochen, die wir hier nicht mehr als konservativ, sondern eher als stramm rechts beschreiben würden. Auf jeden Fall ein Mann, der den Wahlkampf von Donald Trump unterstützt hatte. Ein Mann, der mit seinen Positionen auch deutliche Kritik auf sich zog. Gestern Mittag, Ortszeit, ist der 31-Jährige während einer Rede auf dem Gelände eines Colleges im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der Täter ist noch nicht gefunden. Samuel Jagisch fasst zusammen, was über die Ereignisse bekannt ist und die Folgen. The house will be in
order. Im US-Repräsentantenhaus hat der Vorsitzende Mike Johnson alle Mühe für Ruhe zu sorgen, als die Abgeordneten am Mittwochabend in Washington vom Attentat auf den rechten Influencer Charlie Kirk erfahren. Die Republikaner fordern ein gemeinsames Gebet im Gedenken an Kirk. Daraufhin bricht Geschrei aus, Schuldzuweisungen und Vorwürfe. The house will be in order. This is detestable, what's happened. Political violence has become. Der Mord an Kirk ist abscheulich, erklärt der Republikaner Johnson anschließend vor Pressevertretern. Politische Gewalt verstoße gegen die Grundprinzipien der USA und ihr christliches Erbe, gegen die Zivilgesellschaft und die amerikanische Lebensweise. Jeder müsse dies jetzt laut und deutlich aussprechen. Dass politische Morde in den USA nicht hinnehmbar seien, sieht auch J.B. Pritzker so. Der demokratische Gouverneur von Illinois erinnert an die Morde an seinen Parteikollegen aus Minnesota vor wenigen Monaten. Und er macht dafür die gegenwärtige politische Kultur in den USA verantwortlich. I think there are people who are fomenting it in this country. I think the president's rhetoric often foments it. Die Rhetorik von Donald Trump heizte die Stimmung im Land allzu oft an, sagt Pritzker bei einer Pressekonferenz kurz nach der Tat. Der Präsident der USA ermuntere Menschen zur politischen Gewalt. Das müsse aufhören. To people who want to perpetrate political violence. We have a political assassination that happened at the same time as a school shooting. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez vom linken Flügel der Demokraten erinnert daran, dass am Tag der Ermordung von Charlie Kirk auch ein Amoklauf an einer Schule in Colorado stattfand. Nur eine Woche, nachdem in einer katholischen Schule in Minneapolis zwei Kinder beim Gottesdienst niedergeschossen wurden. Statt über die angemessene Rhetorik zu streiten, verlangt Ocasio-Cortez, müssten schärfere Waffengesetze her. Kurz nach der Ermordung des politisch enorm Prominenten Charlie Kirk tobt in den USA bereits der Kampf um die Deutungshoheit. Noch bevor der Täter überhaupt gefasst und seine Motive bekannt sind. Die Rechte in den USA ruft nach Gebeten und erklärt das Attentat zum Märtyrertod. Die Opposition verlangt politische Reformen, während im Netz radikale Anhänger zur Vergeltung aufrufen. Die Gewalt in den USA müsse aufhören, so die einhellige politische Reaktion am Tag nach der Tat. Doch die Verantwortung dafür sehen die politischen Gegner allein beim jeweils anderen.
Alle nehmen aktuell an, dass dieser Mord an Charlie Kirk ein politisches Motiv hat, weil das Opfer ein prominenter Mann aus dem Trump-Lager war. Belege dafür gibt es natürlich noch nicht. An den Folgen wird das vermutlich nichts ändern. Ich habe darüber mit Rachel Tausendfreund gesprochen. Sie stammt aus Michigan und ist USA-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Welche Folgen erwartet sie?
Erstmal ist es natürlich schockierend und das kommt in Folge von, man hat das Gefühl, steigender und immer häufiger politischer Gewalt. Das ist erschreckend, aber es hat auch politische Konsequenzen. Das wird Trump erstmal bestärken in seiner Geschichte, dass er und seine engsten Mitarbeiter oder Advisors, wie auch Charlie Kirk, von Hass und Gewalt seitens der radikalen Linken sei. Er hat ja auch bereits gestern das erwähnt und die radikale Linke dafür verantwortlich gemacht, obwohl wir das noch gar nicht wissen. Also das stärkt Trump in dieser Erzählung.
Gehen Sie also davon aus, dass dieses Attentat die Reihen der Trump-Fans, der MAGA-Bewegung, also enger zusammenschließt?
Ja, auf jeden Fall. In letzter Zeit gab es ja Streitigkeiten innerhalb der MAGA-Bewegung und Figuren über diese Epstein-Geschichten. Nicht nur, aber das war sehr prominent. Und das, also dieser Attentat auf einer von deren und eine sehr prominente und sehr wichtige, diese Charlie Kirk, der auch ja sehr jung ist, wird die auf jeden Fall zusammenrücken lassen und wird sie verstärken in jeder Hinsicht.
Was nützt es da, wenn sich prominente Demokraten empören und betonen, also über dieses Attentat empören und betonen, dass Gewalt in keinem Fall eine Option ist?
Das ist auf jeden Fall die richtige Reaktion für Demokraten. Man muss davon ausgehen, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Charlie Kirk jetzt nicht aus persönlichen Gründen angegriffen worden ist, sondern auch durch oder wegen seiner politischen Aktivitäten. Und das will keiner. Auch Demokraten wollen nicht, dass politische Aktivität gefährlich wird. Ist ja auch schon der Fall gewesen für Gretchen Whitmer. In Michigan war ja auch ein Attentat geplant und so weiter. Also das ist irgendwas, wogegen die Demokraten auch hart ankämpfen müssen.
Trump, Sie haben es schon gesagt, verortet den Täter unter den radikalen Linken. Das ist für ihn ganz klar. Hat das also auch vermutlich Folgen für den Kunst-, Kultur- und Universitätsbetrieb in den USA? Weil diese Szenen dem Trump-Lager ja grundsätzlich ein Dorn im Auge sind.
Die werden im Auge bleiben. Und wie gesagt, Trump, solange wir nicht wissen, wer das gemacht hat, wird das auf jeden Fall in die Schuhe der radikalen Linke verschieben. Aber außerdem, es unterstreicht ja die allgemeine Darstellung von Trump und der MAGA-Bewegung, dass die Opfer sind, dass die gejagt und verfolgt sind und auch, dass Gewalt außer Kontrolle geraten ist in den USA und dass man dann ein starker Mann braucht im Weißen Haus und mehr Polizei und Militärpräsenz braucht. Und das ist alles so Trump-Agenda.
Was müsste die demokratische oder was müsste die demokratische Gesellschaft in den USA tun, um ganz klar zu sagen, es darf keine Gewalt geben, weder von links noch von rechts?
Man muss konsequent bei dieser Botschaft bleiben und das machen auch die Demokraten und linke Spektrum, dass diese politische Gewalt wirklich gar keinen Platz hat. Aber das Problem ist eine viel größere, viel tiefere. Also dieser gehässige politische Kultur und Debatte, die sich etabliert hat, daran muss angegangen werden. Und das ist aber nicht leicht. Und ich habe auch keine gute Vorschläge, wie man das machen könnte, aber man muss tief ansetzen und versuchen, die Temperatur ein bisschen runterzudrehen auf grundsätzlich.
Und diejenigen in der Republikanischen Partei, die eben nicht gehässig sind, konservative Republikaner, die werden auch nicht gehört, oder doch?
Die sind in der Tat sehr still gewesen die ganze Zeit. Und das ist Teil des Problems. Also sie sind auch unter Druck von der rechten Flügel, fürchten vor Primary-Vorwahlenkampagne gegen sie, wenn sie aufstehen. Also da muss mehr politischer Mut von den Republikanern sein und auch von den Demokraten und vielleicht, dass eine Bipartisan-Core sich bildet, die sich lautstark dagegen platziert. Aber das ist schwierig, solange es politisch auch gefährlich ist. Aber da muss was passieren in der grundlegenden politischen Kultur im Kongress.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Rachel Tausendfreund von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie beobachtet dort Politik und Gesellschaft in den USA. Mord an einem Trump-Unterstützer. Hören Sie dazu den Kommentar unserer langjährigen USA-Korrespondentin Claudia Sache.
NDR Info. Die Meinung.
Freie Meinungsäußerung gehört zu den Grundpfeilern jeder Demokratie. In einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft muss es möglich sein, seine Meinung öffentlich kundzutun. Egal, ob es um woke Ideologien oder um extreme konservative Ansichten geht. Immer häufiger allerdings kommt es in den USA zu politischer Gewalt, anstatt zu einem konstruktiven Austausch von Argumenten. Bürger, die ihre Meinung sagen, werden auf rohe und brutale Weise mundtot gemacht. wie jetzt Charlie Kirk, ein rechtskonservativer Aktivist und MAGA-Anhänger, der von einem noch unbekannten Täter auf einem Unicampus in Utah von hinten erschossen wurde. Politische Gewalttaten sind derzeit in den USA schon beinahe an der Tagesordnung. Der Sturm auf das Kapitol 2021, das Attentat auf US-Präsident Trump im letzten Sommer bei einer Wahlkampfrallye oder der brutale Überfall auf den Ehemann der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Dazu die Molotow-Cocktails, die auf das Haus des Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, geworfen wurden, und der Mord an einer demokratischen Politikerin in Minnesota. Diese Vorfälle zeigen deutlich, wie es um das Land bestellt ist. Mehr denn je herrscht ein politisches Klima, das geprägt ist von extremer Polarisierung und übersteigertem Hass, der von beiden Seiten geschürt wird. Und obendrein regiert ein Präsident, der noch Öl ins Feuer gießt, die radikale Linke für den Tod von Charlie Kirk verantwortlich macht, statt zu versöhnen und zu vereinen. Häuft sich in Zukunft diese Art von politischer Gewalt, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die US-Demokratie ins Chaos abdriftet.
Die Meinung von Claudia Sarre. Maximilian Krah ist AfD-Politiker, Mitglied des Deutschen Bundestages. Er äußert sich völkisch-nationalistisch. Zitat: Multikulturell ist multikriminell. Krah, der mehrere Jahre im Europaparlament saß, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und musste sich wohl deswegen aus dem Vorstand seiner Partei zurückziehen. Trotzdem zog er im März nach der Bundestagswahl in den Bundestag ein. Gegen ihn wird allerdings ermittelt wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Und heute hat der Bundestag auch seine Immunität aufgehoben. Benjamin Großkopf.
Seit Mai war klar, dass gegen Maximilian Krah ermittelt wird. Heute Morgen ging dann alles ganz schnell.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche die Aussprache. Die heutige Tagesordnung.
Kurzfristig kommt der Antrag in den Bundestag, die Immunität von Krah aufzuheben, und wird direkt abgestimmt. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner mit dem Ergebnis.
Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen und ich setze.
Kurz darauf Hektik vor Krahs Büro im Bundestag. Die Verwaltung sperrt ab, die Polizei durchsucht. Außerdem gibt es Durchsuchungen in Dresden und in Brüssel. Dahinter steht die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, erklärt eine Sprecherin der Behörde.
Die Tatvorwürfe lauten Bestechlichkeit als Mandatsträger im Europäischen Parlament und Geldwäsche.
Detaillierter äußern sich die Ermittler nicht. Klar ist aber, dass ein Mitarbeiter aus Krahs Brüsseler Zeit derzeit in Dresden vor Gericht steht. Der Vorwurf: Spionage für China. Er soll unter anderem vertrauliche Unterlagen weitergeleitet haben. Krah will davon nichts gewusst haben. Ermittlungen zufolge soll aber Geld zwischen Firmen des ehemaligen Mitarbeiters und Krah geflossen sein. Die Frage: Stammte dieses Geld vom chinesischen Geheimdienst? Es gilt die Unschuldsvermutung. Für Marc Henrichmann von der CDU ist die Aufhebung der Immunität Krahs folgerichtig.
Die AfD hat die Entscheidung getroffen, nicht nur Krah, sondern auch andere schillernde Persönlichkeiten aufzunehmen in ihre Fraktion. Die bringen Konfliktpotenzial mit. Das bricht jetzt nach außen. Es war zu erwarten.
Henrichmann leitet das parlamentarische Kontrollgremium für die deutschen Nachrichtendienste. Die anderen Parteien im Bundestag hatten, anders als üblich, die AfD-Kandidaten nicht in das geheimtagende Gremium gewählt, weil sie genau solche Verbindungen zu China oder Russland vermuten, die Krah jetzt vorgeworfen werden.
Die AfD scheint ein Leck zu sein.
Und die AfD selbst? Anders als sonst stimmte die Fraktion mit allen anderen Fraktionen, und zwar dafür, die Immunität ihres eigenen Abgeordneten aufzuheben. Und auch nach dem Beschluss hielt sich der sonst sehr angriffslustige Justiziar der Fraktion, Stefan Brandner, eher zurück.
Liefen ja schon Ermittlungsmaßnahmen, es ist der weitere Schritt. Und da bleibt jetzt abzuwarten, was dabei rauskommt.
Rückendeckung für Krah, Fehlanzeige. Er gilt in der AfD als weitgehend isoliert. Zuletzt hatte er seine Partei zur Mäßigung aufgerufen, was bei vielen AfDlern nicht gut ankam. Sie vermuten eine taktische Finte des Mannes, der sich im vergangenen Jahr noch verharmlosend zur Rolle der SS im Naziregime geäußert hatte. Krah selbst war heute Vormittag nicht hier in Berlin, als sein Büro durchsucht wurde. Er bestreitet alle Vorwürfe und sieht sie als so wörtlich Versuch der Einschüchterung gegen ihn.
Das Attentat vom 7. Oktober und der darauf folgende Krieg der israelischen Armee gegen die Hamas sind auch in Europa eine Herausforderung für Kultur und Gesellschaft. Ganz besonders in einer Zerreißprobe zwischen Solidarität und Kritik gegenüber der einen wie der anderen Seite. Ein aktueller Fall dreht sich um den israelischen Pianisten und Dirigenten Laav Shani. Er ist designierter Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und gemeinsam mit dem Orchester war er zum Flanders Festival, ein Musikfestival im belgischen Gent, eingeladen und wurde jetzt wieder ausgeladen. Begründung: Der Israeli Laav Shani habe zu wenig Distanz zur aktuellen Politik der israelischen Regierung. Es folgte in Belgien, in München, auch in Berlin viel Empörung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nennt die Absage blanken Antisemitismus und eine Schande für Europa. Ich habe darüber mit ihm gesprochen, das Interview gleich. Zunächst beschreibt uns Andreas Meyer-Feist aus Brüssel Hintergründe der Absage und Reaktionen darauf.
Die Absage spaltet die belgische Politik. Flanderns Ministerpräsident Matthias Diependaele bedauert im belgischen Sender VRT die Entscheidung.
Ich betreue die Beschlussung zuerst. Ich denke, dass Kultur nicht verbinden muss.
Kunst und Kultur haben das wichtige Ziel, Menschen zu verbinden. Kultur und Musik sollten Brücken bauen. Der Kultursektor kann Künstler nicht einfach aufgrund ihrer Nationalität oder Herkunft mit den Taten bestimmter politischer Machthaber gleichsetzen. Ich verstehe, dass die Organisatoren ein Zeichen setzen wollten, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, auf den Horror zu reagieren. Eine solche Botschaft sollte niemals auf Kosten einer Person allein aufgrund ihrer Herkunft erfolgen.
Und das finde ich durch eine besondere, verunterrüstende Evolution.
Die Organisatoren des Festivals von Flandern erklären jedoch, die Absage sei im Einklang mit den zuständigen Behörden ausgesprochen worden. Die Stadt Gent habe schon länger Kooperationen mit Partnern, die sich nicht eindeutig von den Angriffen auf Gaza distanzierten, als unerwünscht erklärt. Nachdem das Konzert mit den Münchner Philharmonikern noch vor kurzem als ein Höhepunkt der Reihe beworben wurde. In einer Erklärung der Veranstalter heißt es, zwar habe sich Shani in der Vergangenheit für Frieden und Versöhnung ausgesprochen, die Veranstalter werfen ihm aber zu wenig Abstand zur aktuellen Politik in Tel Aviv vor. Musik müsse eine Quelle der Verbindung und Versöhnung sein. Künstler, Publikum und Mitarbeiter sollten Konzerte in einem respektvollen Umfeld erleben können. Die Debatte über die Absage hat inzwischen die obere politische Ebene erreicht. Belgiens Außenminister Maxime Prévost kritisierte die Entscheidung. In diesem Fall dürfen wir die jüdische Gemeinschaft, die Israelis, nicht mit der Politik des Herrn Netanyahu verwechseln, die von einem großen Teil auch der israelischen Öffentlichkeit verurteilt wird. Laav Shani, 36 Jahre alt, ist ein israelischer Pianist und Dirigent. Er wurde 2020 Musikdirektor der israelischen Philharmonie. Im Februar 2023 wurde er zum neuen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker ernannt. Sein Amt wird er voraussichtlich im September 2026 antreten.
Und wie erwähnt, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer spricht von blankem Antisemitismus mit dieser Entscheidung. Ein schwerer Vorwurf. Ich habe ihn gefragt, woran er diesen Antisemitismus festmacht.
Zunächst mal ist es ein trauriger Vorgang, aber es ist eben auch ein entsetzlicher Vorgang. Wenn ein Dirigent und sein ganzes Orchester aufgrund seiner Herkunft oder seines Glaubens oder seiner politischen Überzeugung die Bühne verboten bekommt, dann ist das etwas, was gegen den Geist der Kunst, gegen den Geist der Kultur, gegen den Geist der Toleranz verstößt. Und deswegen empört das so viele.
Mal ganz abgesehen von den Münchner Philharmonikern und von Laav Shani, das würde ja bedeuten, dass alle Künstlerinnen und Künstler eine Art Freifahrtschein hätten, sich politisch zu äußern, wenn sie das so sagen.
Nein, wir haben ja das Problem genau andersherum. Wir erleben ja in ganz Europa immer häufiger Fälle, dass Künstler, das betrifft Sänger, das betrifft Musiker, das betrifft bildende Künstler, das betrifft auch DJs, die in Ibiza auflegen wollen, zurzeit keine Aufträge mehr bekommen, weil sie Juden sind. Und das ist ein Vorgang, da sollte die Gesellschaft aufmerken und sagen, das wollen wir nicht. Denn es kann nicht sein, dass hier unter dem Deckmantel der politischen Israel-Kritik sich blanker Antisemitismus breit macht. Und das ist hier aus meiner Sicht der Fall.
Natürlich haben wir eine besondere Aufgabe im Zusammenhang mit Antisemitismus und im Umgang mit Juden und der jüdischen Kultur und Israel sowieso. Würden Sie das so auch sagen, wenn es sich um einen Künstler, sagen wir, aus Gaza handelt?
Aber natürlich, da verfolge ich das Leitbild von Friedrich Schiller. Die Kunst und die Kultur ist die Tochter der Freiheit. Die politische Ansicht eines Musikers oder seine Herkunft, die darf doch nicht ernsthaft darüber Urteil bilden, ob jemand auftreten darf oder nicht. Das widerspricht doch völlig dem Geist dessen, was die europäische Kultur aufmacht. Dafür haben wir die Aufklärung. Wir sind die Kinder der Aufklärung. Und wenn wir anfangen und einander vorwerfen, weil du Jude bist oder weil du Israeli bist, und nur das ist hier das Argument, deswegen darfst du jetzt nicht spielen, deswegen machen wir die Türen zu. Also das erinnert mich an die dunkelsten Zeiten der europäischen Geschichte.
Also wenn ich das so richtig lese und verstanden habe, dann ist nicht die Begründung, weil er Jude ist, die Ausladung, sondern weil er zu wenig Distanz zur aktuellen israelischen Politik habe. Denn wäre man antisemitisch, hätte man ihn ja wahrscheinlich gar nicht erst eingeladen mit dem Orchester, oder?
Das heißt, wir verlangen eine Gewissensprüfung politischer Natur, bevor wir einen Geiger hören? Ich bitte Sie. Dahinter steht natürlich reiner Antisemitismus. Dieses Orchester darf nicht spielen, weil ihr Dirigent Israeli und Jude ist. Und das macht den Skandal aus. Und deswegen ist die Empörung übrigens über alle politischen Lager in ganz Europa so groß. Und deswegen adressiere ich das auch in dieser Deutlichkeit.
Was wäre denn der richtige Umgang mit dieser Situation gewesen, wenn man davon ausgehen muss, dass vor Ort vielleicht protestiert worden wäre oder dass es Nachfragen gegeben hätte von der Öffentlichkeit?
Die politische Einstellung eines Menschen oder gar seine schiere Herkunft kann doch nicht Maßstab sein dafür, ob wir Künste genießen oder sie erlebbar machen.
Ja, aber das war ja nicht der Vorwurf offensichtlich, sondern der Vorwurf war ja die mangelnde Distanz.
Ja, aber nochmal, würden Sie umgekehrt von jedem verlangen, wenn Sie irgendeine politische Ansicht haben, die vielleicht der Mehrheit gerade nicht gefällt, das ist der Maßstab dafür? Das kann ja nicht sein. Und in diesem Fall ist es offensichtlich eine Maskerade von Antisemitismus. Wir erleben das in vielen anderen Situationen in ganz Europa im Moment auch. Sprechen Sie mal mit Jüdinnen und Juden, die im Kulturbetrieb tätig sind. Die verlieren im Moment Aufträge. Die werden nicht mehr auf die Bühnen gelassen. Die werden offen beschimpft. Ich erinnere an den Fall der Sängerin beim Eurovision Song Contest. Mit welcher Aggressivität die das erleben müssen. Und die Tatsache, dass Jüdinnen und Juden in der Kultur heute Angst haben, in Europa aufzutreten, die sollte uns im Herzen schmerzen.
Ich möchte das noch mal auf eine andere Ebene heben. Als der Ukraine-Krieg begann, hat man sich in vielen Opernhäusern von Anna Netrebko distanziert. Sie erinnern sich sicherlich, sie habe zu viel Nähe zu Putin. Und das konnten hier wiederum viele nachvollziehen. Aber eigentlich müsste das Argument, ihr Argument, auch für sie gelten, oder nicht?
Ich plädiere für die Freiheit der Kunst und vor allen Dingen gegen jede Form der Diskriminierung. Und dieser Vorgang in Belgien ist ja Teil einer ganzen Kette von Ereignissen, die wir haben und die beängstigend ist. Wir haben eine aggressive Stimmung in Europa, gerade im kulturellen Betrieb, übrigens auch an den Universitäten, die ganz gezielt gegen Juden gerichtet sind. Und Sie können das auch im akademischen Bereich erleben und sich berichten lassen, was dort los ist. Und dann, finde ich, ist es Pflicht, gerade auch deutsche Pflicht, sich da schützend davor zu stellen und das nicht zuzulassen. Die schiere Adressierung dieses Problems ist wichtig. Denn je lauter aggressive Palästinenser-Aktivisten werden, desto leiser wird die breite politische Mitte im Land und dreht sich weg. Und das darf bei solchen Phänomenen nicht der Fall sein. Das, was in Gent passiert ist, ist im Grunde genommen ein Kniefall vor dem Antisemitismus.
So sieht es Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Sehr schrill waren heute Vormittag in ganz Deutschland die Sirenen zu hören. Wer vorher nicht gehört hatte, dass heute ein Katastrophenwarntag ist, also eine Übung stattfindet, der dürfte sich ordentlich erschreckt haben. Ob die Übung Lücken in den Warnsystemen offengelegt haben oder hatte oder ob alles prima ist, das wird erst die langwierige Auswertung ergeben. Sarah Beham hat ja noch erste Erkenntnisse. Und nochmal, Achtung, das Schrillen.
Vibrierende Smartphones und heulende Sirenen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat um 11 Uhr die Warnsysteme ausgelöst. Im Bundestag hat der Warntag funktioniert. Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur unterbrach die Debatte.
Alarmtag, ich habe Ihre Uhr jetzt angehalten. Sie müssen, also ich würde Ihnen raten, jetzt kurz eine Pause zu machen und nach dem Alarm machen wir weiter.
Ist kein Problem.
Der Probealarm ist ein Stresstest. Einerseits soll er zeigen, ob die Warnsysteme funktionieren, wenn Katastrophen wie Hochwasser oder Großbrände drohen. Andererseits ist der Warntag eine Übung für die Menschen, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen. Das betont Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU.
Aus meiner Sicht heutige Feststellung, der Bundeswarntag ein Erfolg. Erstens, weil er zeigt, dass unsere Maßnahmen, dass sie funktionieren, dass die Warnsysteme funktionieren. Und zum anderen, weil sehr viele in der Bevölkerung mit einer sehr hohen Aufmerksamkeit auf diesem Warntag mit dabei sind, auch unsere Systeme immer besser und resilienter zu gestalten.
Die Bundesregierung will bis 2029 rund 10 Milliarden Euro bereitstellen, um Warnsysteme, Einsatzkräfte und Infrastruktur zu stärken. Jahrelang wurde der Katastrophenschutz in Deutschland vernachlässigt. Doch die verheerende Flut im Ahrtal im Jahr 2021 und der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben zu einem Umdenken geführt. Wie viele Menschen am heutigen Warntag tatsächlich erreicht wurden, muss ausgewertet werden. Vergangenes Jahr waren es rund 97%.
Und mit diesem Bericht über den Warntag gehen unsere NDR-Info-Themen des Tages für heute zu Ende.